Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In den letzten Wochen, eigentlich schon in den letzten Monaten, habe ich über einige ganz bestimmte Aktien aus einem ganz bestimmten Sektor mehrere Artikel und Analysen gelesen, die alle zu dem Schluss kommen, dass momentan niemand diese Aktien kaufen möchte, woraus sich für die Verfasser dieser Analysen und Studien eine Chance ergibt. Um welche Aktien es sich handelt und für wie groß ich die Chance erachte, hier in den nächsten Monaten eine gute Rendite einzufahren, möchte ich in der heutigen Ausgabe besprechen. Zuerst einmal möchte ich mich ganz herzlich bei euch bedanken. Vor einigen Wochen habe ich angekündigt, dass ich auch hier im Podcast in Zukunft möglichst konkret werden möchte, manchmal vielleicht auch die Grenzen der allgemeinen Geldanlage mit den allgemeinen Regeln überschreite und ganz konkret über Dinge sprechen, die mich jetzt gerade an der Börse beschäftigen, ganz konkret über ETFs, über Sektoren, über Aktien. Weil das zum einen für mich ein großer Spaß ist und zum anderen, glaube ich, auch für euch einen Mehrwert bietet. Ja, ich war sogar so großspurig, von einem geldwerten Vorteil zu sprechen. Vielleicht soll ich den Podcast umbenennen, aber ehrlicherweise ist das vielleicht nicht ganz so sympathisch. Ich möchte mich aber bedanken, denn ich habe von euch einiges an Rückmeldungen bekommen. Und diese Rückmeldungen waren im Großen und Ganzen, also weit überwiegendes. Freue ich mich natürlich sehr, wenn auch mal eine kritische Stellungnahme kommt. Aber es war weit überwiegend positiv. Insofern scheint es für den Moment mal zu gelingen. Ich bleibe natürlich weiter am Ball. Und vielleicht darf ich diesen Dank auch kombinieren mit der Bitte, diesen Podcast zu kombinieren. Denn ihr wisst, das ist bei mir wie beim Sport. Am Ende des Tages muss ich natürlich kein Geld damit verdienen, aber trotzdem macht es mehr Spaß, wenn man sieht, es gelingt. Und ja, mein Team sagt, ich schaue jeden Tag darauf, wo ich im Ranking bin. Ich beharre darauf, eigentlich nur zweimal die Woche, weil es spielt natürlich eine Rolle, wann man die einzelnen Folgen hochgeladen hat. Ja, also tut mir den Gefallen und bereitet mir einen schönen Blick auf die Podcast-Charts. Und das gelingt am besten, wenn ihr den Podcast abonniert oder eine positive Bewertung abgibt. So ganz sicher bin ich mir beim Algorithmus immer noch nicht. So, und jetzt sprechen wir und zwar sehr konkret über Aktien. Die Aktien, die laut der Artikel, die ich hier gelesen habe, und vor einigen Wochen habe ich auch schon mal ein Video in diese Richtung gemacht, von der Wall Street gehasst werden, ist vielleicht ein bisschen emotional, aber wer bin ich denn, dass ich einen knackigen Titel verurteilen würde? Es handelt sich dabei um Ölaktien. Der letzte Artikel, den ich gelesen habe, hieß The Most Hated Stocks by Wall Street. Tatsächlich ist das schon ein bisschen länger der Fall. Also, dass aus vielen, vielen großen Portfolios von Vermögensverwaltern, einigen Pensionsfonds und so weiter und so fort, ja sogar aus einigen Staatsfonds, einige Energieaktien, nämlich die Energieaktien, die sich mit der Produktion von fossilen Brennstoffen rausgeflogen sind, das kann man als vorschnell titulieren, aber spielt heute keine Rolle. Ich möchte hier in keiner Weise das moralisch in irgendeiner Art und Weise einordnen. Ich stelle einfach nur fest, dass man natürlich so lange, bis man komplett auf erneuerbare Energien setzt, solange ist es natürlich ein bisschen scheinheilig, all diejenigen an den Pranger zu stellen, die eben fossile Brennstoffe. Und da gibt es natürlich auch noch Abstufungen hinsichtlich dessen, wie dieses Standing innerhalb der, na sollen wir es Gesellschaft nennen, Politik, völlig egal. Gas ist besser als Öl, Öl ist besser als Kohle. Ob das tatsächlich so ist, das lassen wir mal hingestellt und darum soll es heute auch nicht gehen. Und ich habe es ja mehrfach schon gesagt und ich kann euch mit Sicherheit hier an dieser Stelle berichten, das führt in der Regel nicht zu positiven Kommentaren oder zu positivem Feedback. Dennoch sage ich es, dass natürlich, wenn ein Umfeld, eine Welt, in der wir überwiegend oder gar zu 100% auf erneuerbare Energien setzen können, dass es natürlich sinnvoll ist. Ja, völlig egal, ob du jetzt an Klima in Anführungszeichen glaubst oder Umweltverschmutzung, so oder so sind Renewables, wenn es richtig gemacht ist, sinnvoll. Und von daher finde ich auch den Weg dahin richtig. Und wenn heute jemand sagt, ich möchte eine Aktie für die nächsten 30 Jahre kaufen, dann würde ich auch sagen, dann ist das mit den Ölaktien vielleicht ein bisschen riskant. Um all das soll es heute aber nicht gehen, sondern um die These, ob diese Aktien genau deshalb, weil sie eben momentan relativ wenig gekauft werden, ob diese Aktien am Ende des Tages jetzt eine Chance darstellen oder nicht. Ich werde am Ende auf drei Aktien ganz konkret eingehen. Ich möchte nur noch mal die Argumente, die hier häufig genannt werden, gerne mit euch teilen. Und lasst mich erstmal schauen, ihr könnt das natürlich aktuell nicht sehen, doch einige wenige Beta-Tester können es sehen, nämlich die Beta-Tester der InvestUp-Community. Dort habe ich den Chart, den ich jetzt für euch bespreche, heute Morgen eingestellt. Und ich will euch hier gar nicht den Mund wässrig machen für etwas, wo man auch gar nicht teilnehmen kann, denn die, wie viel haben wir eigentlich, 300 oder 500 Beta-Tester, also auf allen Kanälen hatten wir dann jeweils 50 zur Freigabe. Habe ich eigentlich hier den Podcast vergessen? Muss ich nochmal nachgucken. Also so oder so, ihr könnt euch aber für die Warteliste eintragen, ja? Diese InvestUp-Community wird bald live gehen und ihr könnt sie euch ohne irgendwelche Verpflichtungen dann anschauen. Also insofern lohnt es sich, die Warteliste, ich habe das mal hier unten verlinkt. Nochmal, es ist, man klickt dann nicht da drauf und hat irgendeine Art von Abo oder sonst irgendwas. Das ist ein Projekt, von dem ganz, ganz viele profitieren, wo wir viel Arbeit reinstecken. Und das für ein, ja, für ein Appel und ein Ei, wie man so schön sagt. Also, wenn ihr den Start des Live-Projektes nicht verpassen möchtet, dann tragt euch gerne auf der Warteliste ein. Wenn nicht, ist es auch okay. Dieser Chart, den ich hier vor mir sehe, beschreibt, inwieweit der Energiesektor hinsichtlich der Gewichtung im S&P 500 deutlich gesunken ist. Wir waren mal zu Höchstpreisen im Öl, in den 80er Jahren, Iran, Öl, Embargo, da waren mal 30% der gesamten Gewichtung im S&P 500 bestanden aus Energieaktien bzw. aus dem Energiesektor. Seit dem Ende der Finanzkrise sinkt dieser Anteil sehr, sehr deutlich. Und wenn wir mal den Covid-Lockdown rausrechnen, ja, wenn sich natürlich gar nichts mehr bewegt, dann ist auch klar, warum diese Aktien so unter Druck standen. Ja, wir hatten hier, vielleicht erinnert sich der ein oder andere, im Mai 2020 war der Öl-Future mal ganz kurz negativ.
But the only story that matters right now in financial markets is what is happening with the price of crude oil negative. $37.63 per barrel of WTI crude on the close. Let's go to Jared Blickery for more. Jared, I don't think historic really captures it.
Dass das nicht ganz so positiv für die Aktien sein würde, das war klar. Allerdings wohl auch, dass es eine Kaufgelegenheit ist. So, mittlerweile beträgt die Gewichtung im S&P 500 des Energiesektors noch 4%. Inwieweit das gerechtfertigt ist, Fazit kommt gleich noch. Was steht da im Wesentlichen in den Artikeln? Sehr in den letzten beiden war die Einleitung meines Erachtens, ja, ich nenne ja hier keinen Namen, war nicht gut. Denn um zu zeigen, wie gut die Aktien sind, das gilt für alle Sektoren, muss man nicht andere Aktien schlecht machen. Das wird momentan gerne gemacht. Nicht nur, wenn wir über Aktien aus dem Energiesektor sprechen, dass man sozusagen dem Leser suggeriert, Vorsicht, da wo jetzt die Gewinne entstehen, das kann schon sehr bald mit einem großen Desaster enden. Und hier wird natürlich immer wieder eine Nvidia genannt, hier werden Halbleiteraktien genannt, hier wird dann gesagt, dass parabolische Bewegungen oft in Tränen enden. Was stimmt. Ich habe hier allerdings auch schon mehrfach und irgendwann werde ich wahrscheinlich verkehrt liegen oder ich habe das perfekte Timing, kann auch sein, ich habe auch schon gesagt, diese Aktien sind sehr deutlich gestiegen. Sie sind alles andere als günstig bewertet. Und wir haben in der letzten Woche ja auch gesehen, wie schnell es mal eben eine Korrektur geben kann um 20-25%. Nur parabolartig, das heißt also in einer Fahnenstange. Nicht jede euphorische Bewegung endet in einer Fahnenstange. Das stimmt. Aber ja, ich glaube noch nicht, dass wir angekommen sind. Ja, das ist für mich noch nicht Fahnenstange genug. Das ist für mich noch nicht parabolisch genug. Und wir wissen alle, dass die Gewinnmargen von Nvidia natürlich nicht bei fast 80% stehen bleiben. Wir wissen alle, dass es irgendwann zu einer Sättigung kommt. Keine Frage. Aber diese Halbleiterindustrie ist eben nicht nur Nvidia, sondern relativ breit diversifiziert. Ja, diese Grafikchips von Nvidia, ob es noch ein Jahr geht oder zwei Jahre geht, irgendwann wird Nvidia mal in eine Phase der Normalisierung übergehen und sehr wahrscheinlich werden wir dann eine deutliche Korrektur sehen. So, ist so. Nur, was hat das denn mit diesen Most Hated Aktien an der Wall Street zu tun? Also daraus dann einen Kaufgrund für andere Aktien zu machen, würde bedeuten, Aktien sind automatisch interessanter, wenn sie schlecht laufen. Kein guter Ansatz. Was allerdings stimmt, ist, dass der Energiesektor, wobei man etwas genauer sagen müsste, der Öl- und Gassektor, wirklich von sehr, sehr vielen Investoren ignoriert wird. Wir haben auf dem aktuellen Level, ich gucke jetzt mal gerade, lasst mich googeln, nachsehen, Brent Crude Oil, während ich das hier gerade aufnehme, ist bei $84.88. Das sieht ganz gut aus. Müsste ich jetzt, muss ich heute nicht, ich kann ja nicht alles in eine Folge reinpacken, müsste ich jetzt eine charttechnische Analyse abgeben, dann würde ich sagen, solange der Ölpreis per Wochenschlusskurs oberhalb von $79 bleibt, sehen wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten Kurse wahrscheinlich sogar über $92. Ja, ob es dann 95 oder 100 oder vielleicht in einer spekulativen Bewegung auch 110 oder 120 werden, spielt keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass diese Unternehmen, wie gesagt, drei werde ich beispielhaft gleich mal nennen und anschauen, gemeinsam mit euch, für euch, dass die, solange der Ölpreis über $70 pro Barrel bleibt, dass sie einfach schöne Cashflows generieren. Und diese Cashflows, oder wie es dann gerne gesagt wird, dieses Geld drucken, nutzt man dann, um eigene Aktien zurückzukaufen. Das machen sie fast alle. Und eine anständige Dividende auszuzahlen. Ist das attraktiv? Das ist es. Deswegen schon mal ein vorläufiges Fazit. Diese Herangehensweise, sich diese Aktien jetzt anzuschauen, die halte ich für sinnvoll. Ich habe schon etwas länger eine recht hohe Gewichtung des Energiesektors in meinem aktiven Portfolio. Und ich glaube, ich werde diese Gewichtung jetzt noch weiter ausbauen, weil ich hier ganz gute Chancen sehe. Das hat allerdings nichts mit Halbleiteraktien zu tun. Ich glaube nicht, wenn der Halbleitersektor massiv einbricht, dass dann automatisch Ölaktien steigen werden. Da sehe ich relativ wenig Korrelation. So, dann sprechen wir noch, was ist dann da? Ja, das ist Brasilien. Okay, ja, insgesamt muss man natürlich sagen, dass rohstofflastige Märkte derzeit auch unter Druck stehen. Das hat allerdings in Brasilien unter anderem auch noch andere Gründe als nur den Rohstoffsektor. Unter einem Video, es war letzte bei The Dip Podcast, genau. Da haben jetzt ein, zwei Kommentare vorgeworfen, ich hätte Vale schlecht gemacht und früher hätte ich immer gesagt, Vale ist ein super Unternehmen. Vale ist immer schon ein bisschen spekulativer gewesen, also einer der ganz großen Rohstoffkonzerne als eine Glencore oder eine BHP, als eine Rio Tinto. Und dennoch habe ich sie natürlich genannt, weil sie zu den Großen gehören. Ja, aber damit, wenn ich wie die Aktien in Videos nenne, ergibt sich daraus ja keine Kaufempfehlung. Ihr seid es ja, die darunter leiden müssen, dass ich hier immer 15 Disclaimer mit auf den Weg gebe. Aber ihr seht, das muss ich auch. Was allerdings stimmt, ist, wer gleichzeitig und wie gesagt, die politischen Unsicherheiten sind es meines Erachtens, die derzeit den brasilianischen Markt, ich schweife ab, ich bin aber gleich wieder da, den brasilianischen Markt unter Druck setzen, sind auch die Unsicherheiten um den Präsidenten Lula.
Der Linkspolitiker, der bereits von 2003 bis 2010 regiert hatte, ist umstritten. Viele Brasilianer sehen in ihm den Hauptverantwortlichen für einen riesigen Korruptionsskandal, der 2014 ans Licht kam.
Deswegen ist der brasilianische Markt vergleichsweise niedrig bewertet und die Dividenden sind hoch. Eine Vale hat zum Beispiel, glaube ich, aktuell eine Dividendenrendite um die 10%. Aber da drückt sich natürlich auch die Skepsis aus. Wer sagt, diese politischen Unsicherheiten werden sich lösen lassen? Das ist häufig in Südamerika dann auch mal innerhalb von wenigen Wochen der Fall. Und gleichzeitig werden sich Rohstoffe erholen. Der kann mit Vale durchaus eine Spekulation eingehen. Das ist, wenn man so will, ein Risikoplay, der dann von beiden Varianten sehr profitieren würde. Aber man muss es ja benennen. Das eine ist ja eine Spekulation und das andere ist vielleicht, oder der ein oder andere Rohstoffwert ist durchaus einer, den man meines Erachtens für Jahre im Depot halten kann. So, wie ist denn jetzt die Quintessenz? Also, aus diesen Artikeln geht dann hervor, letztlich, natürlich sagen die das auch nicht so, man will sich immer noch ein Hintertürchen offen lassen. Wer jetzt Ölaktien kauft, der wird auf Sicht der nächsten 1, 2, 3 Jahre, je nach Artikel, ein gutes Geschäft machen. Und dem würde ich zustimmen. Ich bin bullisch für Ölaktien. Auch für Rohstoffaktien, ist allerdings nicht der gleiche Trend. Ja, geht zwar in die ähnliche Richtung, aber Öl ist dann in Hinsicht seiner Zyklik nochmal ein bisschen kleiner und reagiert auf verschiedene Ereignisse deutlich mehr als Rohstoffe als Ganzes. Bei Rohstoffen kann man, ob man das jetzt will oder nicht, oder sagt, eigentlich interessiert mich das Thema nicht mehr, muss man nach China schauen. China ist immer noch der weltweit größte Abnehmer von Rohstoffen und Punkt. Also man muss sich damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass man mit Rohstoffen durchaus ganz gut bedient ist. Die Aktien sind auch wirklich vergleichsweise günstig. Und Öl aber auch. Das hat aber eben gar nichts damit zu tun, wie sich die Halbleiteraktien entwickeln werden. Und allein, und das ist meine Antwort auf diese 4% Gewichtung im S&P 500, das ist für mich ein nachvollziehbares, aber kein starkes Argument. Denn seien wir mal ganz ehrlich, warum auch nicht? Wenn wir uns die Welt anschauen, wie sie sich verändert hat seit 1980, dann haben wir zwar in einigen Teilen der Welt natürlich eine fortschreitende Industrialisierung gesehen. Wir sehen aber auch, dass das große Wachstum, das Produktivitätswachstum, das Umsatzwachstum, das Gewinnwachstum eben in anderen Sektoren erzielt wird. Das heißt, es kommt ja nicht von ungefähr, das mit Halbleiter, das mit Tech, das mit diesen großen Plattformen, das mit Cloud. Da wird natürlich ganz anderes Geld verdient, sowohl absolut als auch relativ. Ein Ölunternehmen hat in den allerseltensten Fällen eine Marge von über 50%. Diese großen Firmen, diese Cloud-Businesses, die Metas, die Microsoft und so weiter, von den Nvidias ganz zu schweigen, die haben das aber. Das heißt, ich halte es für absolut ausgeschlossen. Sagen wir mal, es würde mich sehr überraschen, wenn jetzt Energieunternehmen in den nächsten 10 Jahren ihren Anteil im S&P 500 wieder auf über 10 oder gar 15% steigern würden. Das kann sein, denn, also die Hintertür muss ich mir in diesem Fall selbst mal auflassen, das kann natürlich sein, dass die Renewables so attraktiv werden, denn eins muss man auch sagen, die Welt ist sehr viel energieeffizienter, als sie das noch vor 2, 3 Jahrzehnten war. Das heißt also, sollten wir hier einen deutlichen Aufschwung erleben, da will ich nicht ausschließen, dass wir uns wieder in Richtung 10% bewegen. Nur jetzt daraus zu schließen, dass Öl- und Gasaktien, und darum geht es ja hier, dass die dann wieder den gleichen Aufschwung erfahren, warum sollten sie? Das Wachstum ist langsamer und von daher, das ist meines Erachtens nicht die richtige Gegenüberstellung. Und last but not least, wenn wir auf eine Exxon schauen, dann muss man ja auch sagen, wären diese Artikel vor, 3, 3,5 Jahren entstanden, dann müsste man sagen, das ist grotesk. Also so billig geht's ja nicht. Wir waren im Oktober 2020. Ja, wir erinnern uns, die Welt stand still. Es ist nicht die einzige Branche gewesen, die unter Druck stand. Da stand eine Exxon bei $32. Jetzt steht sie bei $114 und sie hat eine Dividendenrendite von 3,32%. Etwas mehr bekommt man derzeit in den USA für Festgeld. Und sogar in Deutschland soll das hier und da mit gewissen Summen möglich sein. Das heißt also, diese Dividendenrendite spricht nicht dafür, dass wir hier über den totalen Ausverkauf sprechen und über Aktien, die es noch nie so günstig gab. Wir haben hier bereits eine gute Rallye gesehen und ich wiederhole es nochmal. Ich glaube, dass diese Aktien höher stehen werden, aber zu sagen, so billig werden wir das nie wieder bekommen, naja, so billig wie vor 3,5 Jahren werden wir es wahrscheinlich so bald nicht wieder bekommen. Wer weiß schon, was morgen passiert. Aber den tiefsten Punkt haben wir hinter uns. Und dass sich diese Aktien jetzt in den nächsten 24 Monaten nochmal verdoppeln oder verdreifachen. Das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Nochmal 3,3% Dividendenrendite. 2022 habe ich eine Position gekauft, da war die Dividendenrendite bei 8,9%. Da kann man sagen, das ist aber angesichts des sicheren Zinses immer noch ziemlich viel. Und ich glaube auch, wir dürfen bei der Dividendenrendite nicht vergessen, dass auch ein Unternehmen wie Exxon ziemlich aggressiv Aktien zurückkauft. Und ich denke, dass man, und damit ist das auch schon beinahe das letzte Fazit, zwei Aktien gucken wir uns gleich noch an, ich denke, dass man unter anderem mit einer Exxon in den nächsten 24 Monaten vielleicht eine Rendite von 25, 30, vielleicht auch 40% einfährt, wenn der Ölpreis komplett durch die Decke geht, dann deutlich mehr. Aber das ist doch ganz hervorragend. Das sind zweistellige Jahresrenditen. Da muss man ja nun nicht enttäuscht sein. Und von daher muss man hier nicht die Extremszenarien malen. Die können natürlich kommen. Ja, die Aktien sind einigermaßen gesund. Aber wenn mir einer sagt, du investierst hier und ich stelle dir in Aussicht 40% auf 3 Jahre, dann finde ich das nicht so unattraktiv. Achtung, darauf habt ihr gewartet. Disclaimer. Selbstverständlich gilt das nicht, wenn der Ölpreis deutlich einbricht. Und bei Exxon, wenn sie unter $95 fällt, aktuell $114, dann wäre das charttechnisch kein so gutes Signal. Eine Chevron, ein anderer Riese aus den USA, Dividendenrendite 4,1% aktuell, also auch attraktiv, aber eben nicht the most hated stock ever, will gar keiner haben und deswegen so billig wie noch nie. Sind sie einfach nicht. Konsolidieren auf hohem Niveau. Und die Konsolidierung kann, genau wie bei einer Exxon, demnächst dann gerne mal enden, denn die Konsolidierung dauert schon über 2 Jahre. Wir waren nämlich im März 2022, waren wir auch schon bei $156. Das ist einigermaßen attraktiv, solange die Aktie nicht unter $140 fällt. Und zum Schluss schauen wir noch auf die Shell. Deutlich attraktiver oder sagen wir mal besser gelaufen in den letzten Monaten als die beiden amerikanischen Aktien. Im Tief bei 9,50 Euro und aktuell bei 33 Euro und konsolidiert auch nur leicht. Ja, das ist schon einiger. Ich denke auch eine Shell wird höher stehen. Aktuelle Dividendenrendite von 3,85%. Also, was haben Halbleiteraktien mit Ölaktien zu tun? Relativ wenig. Sind Ölaktien und Gasaktien the most hated, die meist gehassten Werte an den Börsen überhaupt? Würde ich nicht sagen. Dennoch sind es für mich attraktive Aktien. Ich bin momentan in diesen Werten, in allen drei Werten nicht investiert. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Das kann sich natürlich jederzeit ändern. Das war's für heute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir jetzt die Zeit nähmest, diesen Podcast zu abonnieren, diese Folge zu bewerten. Am allermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.